Wir befinden uns in dem letzten Abschnitt der Offenbarung. Es sind nur noch die eine Hälfte des 20. Kapitels geblieben, Kapitel 21, 22. Und hier in diesen Kapiteln geht es um die letzten drei Ereignisse, auf die wir eigentlich als Welt zusteuern. Das ist einmal das Reich des Messias, und das, was wir heute gemeinsam überlegen werden, das findet am Schluss des Reiches des Messias statt. Dann das zweite ist das Endgericht am großen weißen Thron, Kapitel 21. Ja. Und dann geht es um die Zerstörung der Erde und dem neuen Himmel und der neuen Erde. So, und heute geht es in unserer Predigt um diese kurze Zwischenperiode, ja, zwischen dem Ende des tausendjährigen Reiches und dem Endgericht. Und das Wort Gottes berichtet uns, was dort eben in dieser Zeitperiode, dieser kurzen Zeitperiode stattfinden wird. Und wir wollen diese Dinge auch ansprechen. Und das Erste, was ich betonen möchte, und das hat eigentlich mit dem Text insofern nichts zu tun, aber uns ist es bestimmt aufgefallen, in der Offenbarung wird eigentlich nicht allzu viel gesagt im Zusammenhang des tausendjährigen Reiches. Ist nicht viel. In Kapitel 20, ich denke, das sind nur 6 Verse, die uns darüber berichten, mehr wird nicht gesagt. Und wie gesagt, ich hab das schon erwähnt heute Morgen, dass ich in meiner stillen Zeit in Micha bin. Dort wird bei weitem mehr gesagt. Wenn ihr Micha 4 aufschlagt, ist erstaunlich. Ja, und ihr kennt diese Verse wahrscheinlich auch sehr gut, wo die Schwerter in Pflugscharen geschlagen werden, die Spieße auch. Kein Krieg wird mehr sein. Also wunderbar, was uns dort berichtet wird. Jeder wird unter seinem eigenen Feigenbaum sitzen und die Zeit dann auch. Das ist ein Ausdruck der Ruhe. Ja, natürlich werden wir nicht die ganze Zeit um einen Feigenbaum sitzen, aber es ist interessant, dass im Alten Testament doch bei weitem mehr gesagt wird über das tausendjährige Reich als in der Offenbarung. Und die Frage, die der eine oder der andere vielleicht hat, ist, wieso, warum? Ich würde gerne mehr wissen darüber. Naja, ich weiß, wenn ich mehr darüber wissen will, dann kann ich das Alte Testament aufschlagen, lesen, und es wird bei weitem mehr im Alten Testament gesagt. Aber warum wird in der Offenbarung nicht allzu viel gesprochen? Und die Antwort ist diese, denke ich mir, dass das tausendjährige Reich, ihr Lieben, eigentlich nur eine Station ist in diesem Heilshandeln Gottes mit den Menschen. Das eigentliche Ziel ist nicht das tausendjährige Reich. Was denn? Es ist der neue Himmel, neue Erde. Das ist es, ja, was die Absicht Gottes ist mit seinen Menschen oder für seine Menschen. Und diese Worte, die wir lesen, schaut einmal Kapitel 21, Vers 4. Und es ist gut, dass wir das mal ein bisschen auseinanderhalten. In Kapitel 21, Vers 4 wird Folgendes gesagt. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. So, diese Worte beziehen sich nicht auf das tausendjährige Reich. Richtig? Wie können wir das erkennen, dass es nicht das tausendjährige Reich gemeint ist? Na, wir können sagen, steht in Kapitel 21, aber ja, und da geht es um die neue Wirklichkeit des neuen Himmels, der neuen Erde. Aber wie können wir noch wissen, dass hier nicht das tausendjährige Reich gemeint ist? Schaut mal, hier wird gesagt, und der Tod wird nicht mehr sein. Im tausendjährigen Reich wird der Tod noch da sein. Ja? Und was wissen wir aus der Heiligen Schrift im Zusammenhang mit dem Tod? Der Tod ist der Sold der Sünde. Aha. Das bedeutet also, dass auch im tausendjährigen Reich die Sünde nicht in der Weise wie heute doch vorhanden sein wird. Ja, und so dass Menschen sterben werden. So, lasst uns den 7. Vers anschauen, was uns dort gesagt wird. Wir lesen, wenn die 1000 Jahre abgelaufen sind, ich denke, das ist aus der neuen Genfer Übersetzung, bei euch wird ein anderes Wort gebraucht, möglicherweise vollendet sind, wenn 1000 Jahre vollendet sind, ein sehr, sehr gutes Wort. Ja, in denen der Satan gefangen gehalten wurde, wird er wieder freigelassen werden. So, was ist wichtig zu sehen angesichts dieser Aussage, die wir in Vers 7 haben? Wichtig zu sehen ist es einmal, dass der Satan nicht selbst aus dem Gefängnis ausbricht, ja, sondern dass er entlassen wird. Entlassen von wem? So, hier wird uns wieder deutlich, wer eigentlich die Autorität, die Vollmacht besitzt. Es ist nicht der Feind Gottes, sondern Gott selbst. Und er macht mit seinem Widersacher, was immer er will. So, sperrt ihn ein, lässt ihn laufen nach seinem Wohlgefallen. Ja? So, Gott, unser himmlischer Vater, besitzt die Autorität. Und das ist gut, dass wir das wissen. Und der Widersacher Gottes, der Satan, kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Und ihr Lieben, auch heute ist es so. Ja, selbst wenn Satan der Fürst dieser Welt genannt wird, er kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt zu tun. Gerade auch im Zusammenhang, besonders im Zusammenhang der Gemeinde Jesu Christi, im Zusammenhang seiner Kinder. Und überlegen wir einmal, was das praktisch bedeutet. Ja, manche Christen meinen, dass sie gebunden sind und angefochten werden von bösen Mächten. Ja, weil sie in der Vergangenheit mit diesen Mächten sich eingelassen haben. Das ist ja eine Realität, die hoffentlich niemand von uns mitgemacht hat. Das ist nichts Schönes. Und es ist schon so, ihr Lieben, die Kämpfe dieser Menschen sind echt. Sie sind real. Und genauso ist es mit der Sünde. Der Kampf gegen die Sünde, ihr Lieben, ist das etwas, was ihr nicht kennt. Ihr kennt das alle. Der Kampf gegen die Sünde ist echt und hart. Jeder von uns hat mit der Sünde zu kämpfen. Der eine hat Neid in seinem Herzen. Das ist Sünde. Der andere hat Probleme mit Klatsch und Tratsch oder Gossip, wie man sagt. Das ist auch Sünde. Manche haben Alkoholabhängigkeit. Ist das Sünde? Natürlich. Andere haben Versuchungen, hasserfüllte Gedanken gegen andere Menschen. Fantasien, die einfach nicht in unser Leben hineingehören. Ja? Und was heute ein sehr, sehr großes Problem ist, gerade auch unter der jungen Bevölkerung, ist die Spielsucht. Ist Spielsucht eine Sünde? Aber natürlich, das ist eine Sünde. Und all diese Kämpfe gegen die Sünde, genauso auch gegen diese bösen Mächte, sind real. Die sind echt. Jesus wurde ja auch versucht. Und die Geschichte mit seiner Versuchung wurde nicht einfach so aufgeschrieben, sondern als eine Lektion für uns. Jesus wurde versucht in allem, genauso wie auch wir. Nur, dass er nicht gesündigt hat. Aber wie hat Jesus reagiert? Er hat immer wieder das Wort Gottes zitiert. Und wisst ihr, das ist genau die Lektion, die wir lernen müssen als Nachfolger Jesu. Das ist es, wie wir der Sünde begegnen und auch den bösen Mächten. Wir müssen das Wort Gottes kennen, wissen, was das Wort Gottes sagt. Und wir müssen uns an das Wort Gottes festklammern, an diesem Wort Gottes festhalten, weil das für uns ganz klar die Realität erklärt, in der wir leben. Und ich möchte uns ein Vers lesen, zunächst einmal, Römer 6, Vers 11. Römer 6, Vers 11. Gerade sehr aktuelles Wort Gottes, Vers im Zusammenhang unseres Kampfes gegen die Sünde. Und hier erklärt uns Gott selbst, natürlich durch den Apostel Paulus, aber es ist Gott, der spricht, die Realität, in der wir leben, stehen als gläubige Menschen. Römer 6, Vers 11. Dasselbe gilt darum auch für euch. Okay? Das ist die Realität. Dasselbe gilt für uns als Menschen, die zu Gott gehören. Geht von der Tatsache aus, überlegt einmal, wie das ausformuliert wird, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. So, hier wird eine bestimmte Denkweise angesprochen, die ein gläubiger Mensch, ein Mensch, der die Heilige Schrift liest, haben muss. Das ist die biblische Denkweise. Wenn die Sünde an uns herantritt, müssen wir wissen, das gilt für uns. Ich muss ja nicht sündigen. Das Wort Gottes sagt, ich bin der Sünde gestorben. Ich bin für die Sünde tot. Das ist die neue Realität, seitdem ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe, seitdem der Heilige Geist in mir lebt. Ich bin der Sünde gestorben. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass ich nie sündigen werde? Nein, das heißt es nicht. Aber es bedeutet, ich habe all die Werkzeuge, all die Vollmacht, die ich brauche, der Sünde zu sagen, ich bin tot der Sünde. Sünde, du hast nichts mehr an mir. Ich muss nicht sündigen. Ein nicht wiedergeborener Mensch, der hat das nicht. Der muss. Der muss. Der hat keine andere Wahl. Aber wir müssen nicht. Und wie gesagt, der Heilige Geist in uns, er gibt uns die Kraft, der Sünde Nein zu sagen. Das heißt, dass wenn in unserem Herzen plötzlich wieder Neidgedanken kommen, wir sagen können, ich muss das nicht in meinem Herzen haben, vergib mir, Herr Jesus Christus, ich muss weitermachen. Und dann singen wir ein Lied, zünd an das Feuer, Herr, im Herzen mir, oder was immer. Ja? Das Wort Gottes sagt auch sehr einfach, schaut einmal weiter, Römer 6, Vers 16. Sehr, sehr wichtig, dass wir eben dieses Wort Gottes kennen, es als die Realität für unser Leben verstehen und es dann auch einsetzen in unserem Leben. Steht geschrieben, wisst ihr nicht? Aha, es geht nicht ums Gefühl oder Vermutung, sondern um ein bestimmtes Wissen, biblisches Wissen, das wir haben, weil wir das Wort Gottes kennen. Wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen. Dessen Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen. Das verstehen wir. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. So, wenn wir unser Leben komplett Jesus übereignet haben, dann gehören wir wem? Nicht uns selbst. Wir sind Sklaven Jesu, im Grunde genommen, das ist die Realität. Manche mögen das Wort heute überhaupt nicht gebrauchen, aber das ist, was die Heilige Schrift sagt. Wenn wir unser Leben Jesus übereignet haben, mit Haut und Haaren gehören wir ihm. Dann sind wir seine Diener, seine Sklaven. Und wenn wir das sind, dann ist die Sündenfrage für uns eigentlich sehr, sehr klar. Die Sünde kann nicht an uns. Und auch wenn wir hier und da auf die Nase fallen, und das ist etwas, was ich in meinem Leben immer wieder erlebe, ja, eins weiß ich doch, die Sünde hat nicht die Macht, mich an sie zu binden. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, ich weiß, was ich tun muss, um wieder aufzustehen. Ihr Lieben, wir sind mit Jesus verbunden. Wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, sind wir mit Jesus verbunden. Das ist die Realität. Und jedes Mal, wenn wir in solche zweifelhaften Situationen kommen, müssen wir uns des einen bewusst sein. Jesus ist immer dabei. Ist immer dabei. Und er weiß genau, was in unserem Herzen abläuft, was wir vorhaben zu tun, was wir denken, was wir uns anschauen. Nur noch einen wichtigen Vers will ich uns zitieren, eigentlich zwei, im Zusammenhang dieses Themas und dann weitermachen. Schaut einmal was das Wort Gottes wiederum für ein Kind Gottes als Realität beschreibt in 1. Johannes 5, Vers 18. 1. Johannes 5, Vers 18, auch ein sehr, sehr wichtiger Vers, wir können das gerne unterstreichen, auswendig lernen. Hier wird wieder gesagt, wir wissen. So interessant. Menschen treten an uns heran und sagen, naja, woher weißt du denn das und das? Weil die Heilige Schrift, weil die Bibel mir das sagt. Ich denke mir das nicht aus. Der Apostel Paulus hat sich das nicht ausgedacht. Ja, das ist das Wort Gottes. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, wer ist das? Ja, ein Mensch, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat und deshalb wiedergeboren ist. Nicht sündigt. Und wir sagen, wow, was ist das? Eine neue Lehre? Nein, nein. Das Wort, was hier im Griechischen steht, deutet an, dass wir nicht kontinuierlich sündigen. Das heißt, in der Sünde leben und sagen, ach, Gott wird sowieso vergeben. Das ist Quatsch. Natürlich vergibt Gott, aber nicht so eine Einstellung. So, hier wird von einem kontinuierlichen Sündigen gesprochen und das trifft für unser Leben nicht zu. Wir können hier und da, aber wir müssen nicht. Und wenn wir gesündigt sind, haben, ja dann, der Heilige Geist erinnert uns daran, zu wem wir eigentlich gehören und wir müssen Buße tun. Und dann wird gesagt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Und der Böse tastet ihn nicht an. Das heißt, wenn wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus leben, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann haben wir einen Schutz gegen das Böse. Diesem Wort nach. Dann ist das wie, ihr Lieben, das ist kein Erdbeben. Das ist nur ein schlecht gefedertes Fahrzeug. Okay, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ja, dann haben wir einen Schutz um uns. Das ist wie, manche reden von einer Dornenhecke. Habt ihr das schon mal davon gehört? Es wird gesagt, das Böse tastet ihn nicht an. Das ist die Realität in unserem Leben, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und in dieser Realität können wir leben und uns daran freuen. Jakobus 4, Vers 7, genau dasselbe. Jakobus 4, Vers 7. Ordnet euch daher Gott unter. Schaut einmal. Das wird doch zu Gläubigen gesprochen. Und trotzdem wird diese Herausforderung gemacht. Ordnet euch daher Gott unter. Das ist nicht etwas Selbstverständliches manchmal im Leben eines Christen, das so zu tun, sich Gott unterzuordnen. Wir haben unsere eigenen Gedanken, ja, Verständnisse. Das Wort Gottes sagt, ordnet euch Gott unter. Dankeschön. Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Nicht, weil wir so geistlich stark sind, sondern weil wir einen außergewöhnlich vollmächtigen himmlischen Vater haben. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. So, begehren wir die Nähe Gottes? Das ist die Frage. Wenn uns das gleichgültig ist, oh ihr Lieben, dann werden wir stolpern. Ja, dann werden wir sündigen, dann werden wir fallen. Das wird kein schönes Leben sein. Und ihr kennt das auch. Ja? Ich kenne Menschen, die haben Sünde in ihrem Leben, von der sie nicht loswerden, sind gläubige Menschen, trotzdem sind sie in der Sünde. Aber sie führen ein Doppelleben. Wenn sie in der Gemeinde sind, sie haben kein gutes Gewissen. Die versuchen, die Gemeinschaft der Gläubigen zu meiden. Warum? Weil sie immer wieder daran erinnert werden, ich lebe eigentlich verkehrt. Ist das ein gutes Leben? Das ist furchtbar. Es ist furchtbar. So, weg mit der Sünde, damit wir in der richtigen Gemeinschaft einmal mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus stehen können, aber auch mit unseren Geschwistern. Das ist ein schönes Leben. Das ist ein friedvolles Leben. Das ist ein segensreiches Leben. Okay, wir kommen zurück zum Text. Ich bin ein bisschen abgewichen, aber das ist ein sehr, sehr wichtiges und auch aktuelles Thema, weil jeder von uns damit zu tun hat und auch Fragen in Bezug zu diesem Thema gerade der Sünde in unserem Leben hat. Es steht geschrieben in unserem Text, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, ich sagte, vollendet ist ein sehr, sehr gutes Wort, passt sehr gut in diesem Zusammenhang. In der griechischen Sprache ist dieses Wort vollendet. Dasselbe Wort, das der Herr Jesus Christus hängend am Kreuz gesagt hat, wenn er sagte, es ist vollbracht. Wir überlegen uns das und denken, was? Was ist vollbracht? Naja, wir verstehen, die Erlösung ist vollbracht. Das, was Gott geplant hat, eigentlich bevor die Welt gegründet worden ist, ist vollbracht. So, hier ist ein bestimmter Abschnitt des Planes Gottes. Er hat sich erfüllt, er hat sich vollendet. Und immer wenn das geschieht, wird dieses Wort vollendet gebraucht, so auch hier. Das 1000-jährige Reich ist eine Zwischenstation in dem Plan Gottes mit dem Menschen. Und das ist nun vollendet. Und dann muss etwas geschehen, ja, was eine neue Wirklichkeit dann auch anbrechen lässt. So ein bestimmter Abschnitt der Absicht Gottes ist vollendet. Und mit diesem Wort wird das angezeigt in der Heiligen Schrift. Das Interessante ist, ich habe mal nachgeguckt, ja, ihr wisst ja, wie ich bin, mit den Zahlen, das ist so ein Ding, mit den biblischen Zahlen. 28 Mal wird dieses Wort vollendet im Neuen Testament gebraucht. 28 setzt sich zusammen als 4 mal 7. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, 4 ist die Zahl der, ja, jetzt habe ich das vergessen. Des Planes Gottes. Die 4 ist die Zahl des Planes Gottes, unter anderem. Ja? So interessant. Nicht, dass das wichtig ist, aber ich dachte, das ist faszinierend, das festzustellen. Ihr Lieben, Gott ist bei weitem herrlicher, als wir es uns vorstellen können. Gott ist bei weitem überraschender für uns, als wir es vorstellen können. Ich kann mir vorstellen, dass in jedem Buchstaben, den wir haben in der Heiligen Schrift, ein Geheimnis ist. Ja? Wir können das Geheimnis nur herausbuddeln, wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen und Zeit damit zu verbringen. Da ist viel mehr drin in der Heiligen Schrift, als wir es uns vorstellen können. Aber wie auch immer. Sehr interessant. Ja? So 1000 Jahre sind vollendet oder kommen zur Vollendung in unserem Abschnitt. Und als ich darüber nachgedacht habe, was wir hier lesen, Vers 7, habe ich gedacht, heute reden so viele über den Klimawechsel. Ja, Erderwärmung ist nicht mehr so aktuell, man sagt das nicht mehr, das passt nicht so richtig, aber Klimawechsel. Ja, für alles ist Klimawechsel heute verantwortlich zu machen. Benzinpreise zu hoch, naja. Die richtige Antwort, ihr Lieben, sagt immer Klimawechsel. Ihr geht zum Arzt, er sagt, was ist mit dir los? Klimawechsel, hab Schwierigkeiten mit dem Hören. Ja, ihr werdet sofort ernst genommen. Glaubt mir das. Zu kalt im Sommer, Klimawechsel. Zu warm im Sommer, Klimawechsel. Covid, Klimawechsel. Auto springt nicht an, Klimawechsel. Ist so. Wisst ihr, Klimawechsel ist einer der modernen Religionen heute. Und wehe, man sagt irgendwas dagegen, man ist sofort ein Rassist. Wie hängt das zusammen? Wenn ich sage, Klimawechsel ist dummes Zeug und ich bin überzeugt, dass es dummes Zeug ist und ich werde euch sagen, warum ich das denke. Man nennt einen Rassist. Was? Wie auch immer. Ja, manche reden auch, das sind dieselben Leute, die davon reden, dass es 72 Geschlechter gibt. Und sie wollen ernst genommen werden. Und das geht mir in meinen Kopf nicht rein, dass viele, die sich Christen nennen, dabei mitmachen. Es können keine Christen sein. Die sind nur dem Namen nach Christen. Der Mensch ist gefallen. Der ist in Sünde. Und heute ist das so, dass wir nicht nur von gefallenen Menschen nun regiert werden, sondern von perversen Menschen, die uns weismachen wollen, was gut und was schlecht ist. Aktuelles Beispiel ist, in welchem Monat befinden wir uns heute? Ihr wisst das, wenn ihr Nachrichten gehört habt. Ja, Pride Month. So. Ich nenne diese Leute Alphabetleute, LGBTQ+, was immer. Ja. Und unsere Politiker, und besonders unser Premierminister, er sagt, er glaubt, es ist gut für die Gesellschaft, es ist gut für die Familie, so wenn man bei so etwas mitmacht. Übrigens, die WHO, habe ich letzte Woche gehört, ist mir, naja, es war mir eigentlich nicht verwunderlich, das zu hören. Ich dachte, ja, ist mir klar, dass die das sagen. Die sagten ganz deutlich, das war in der Pressemitteilung, sie sagten, es ist gut für die Familie, bei diesen Paraden mitzumachen. Gut für eine Familie. Und dabei habe ich letzte Woche auch eine Einladung gesehen zu solch einer Parade von Alphabetleuten in Surrey. Hier in Surrey, in Vancouver. Und auf der Einladung stand, die Eltern sollen nicht eingeladen werden. Die Eltern sind nicht eingeladen, nur Kinder sollen kommen. Doch klar, was hier abgeht. Und was ich damit sagen will, ist Folgendes. Die geistliche Nüchternheit, das geistliche Unterscheidungsvermögen in vielen Christen ist nicht mehr vorhanden. Gerade im Zusammenhang des Alltags, in dem wir heute leben. So, wie sollen wir diese Dinge beurteilen, die wir hören, die uns gesagt werden, oh, die sind gut. Von der Schrift her, nicht von unserem Gefühl, von der Schrift her. Und schaut einmal, was das Wort Gottes sagt, gerade im Zusammenhang des Klimawechsels. 1. Mose 8, 22. 1. Mose 8, 22, es ist eine Verheißung, die Gott selbst dem Noah gibt. Gerade vorher ist etwas Schreckliches passiert. Warum? Aufgrund der Sünde der Welt. Noah überlebt mit seiner Familie. Und das ist, was Gott dem Noah sagt. Und das ist die Realität für uns heute auch, gerade auch angesichts dessen, was uns die Wissenschaftler und Politiker zum Teil auch weismachen wollen. Gott sagt, von nun an, das heißt von dem Zeitpunkt an, als Gott ihm das sagt, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. So, das Wort Gottes sagt uns, es soll nicht aufhören. Und das ist genau, was die Klimaaktivisten sagen. Es wird aufhören und dann werden wir uns selbst vernichten. Das Wort Gottes sagt nein. Jeremia 33, 25, genau dasselbe. So spricht nun der Herr. Hört mal genau hin, was der Herr sagt, Gott sagt. So gewiss ich meinen Bund mit Tag und Nacht, die Ordnungen des Himmels und der Erde festgesetzt habe. Und dann geht es weiter, so wenig werde ich den Samen Jakobs und meines Knechtes Davids verwerfen. Aber mir geht es um den ersten Abschnitt dieser Aussage. So, was sind die Ordnungen des Himmels? Ja? Was sind die Ordnungen der Erde? Wir überlegen und sagen, ja, naja, klar. Das ist die göttliche Ordnung, die die wunderbare Harmonie und Zusammenarbeit aller Atome und Kräfte in dem Kosmos bewerkstelligt. Der Tag und Nacht sind deshalb konstant in dieser Welt, weil Gott es festgelegt hat. Halleluja. Die Himmelskörper des Universums fliegen deshalb nicht gegeneinander, weil Gott es so festgelegt hat. Halleluja. Die Jahreszeiten sind deshalb da und entfalten sich deshalb in ihrer Reihenfolge, weil Gott es so festgelegt hat. Und ihr Lieben, die globale Erwärmung wird es geben, wenn Gott den alten Himmel und die alte Erde vernichten wird mit Feuer und nicht vorher. Das wird eine Erwärmung sein, das kann ich euch sagen. Und übrigens, Das habe ich bis jetzt auch nicht gewusst. Irgendwie. Manche Dinge lernt man sehr spät in seinem Leben. Das Wort Kosmos in der griechischen Sprache bedeutet wortwörtlich übersetzt Ordnung. Kosmos heißt Ordnung. Kann aus Chaos, kann aus einer Explosion zufällig eine Ordnung entstehen? Ist doch ganz klar. Aber das ist, was uns heute sehr viele Wissenschaftler weismachen wollen. Wie beurteilen wir unsere Welt als Christen? Durch dieses Wort. Nicht, was uns die Politiker weismachen wollen, nicht, was uns die Wissenschaftler weismachen wollen. Anscheinend ist es heute sogar möglich, dass ein Mann schwanger wird. Ja? Ich schaue in dieses Wort und sage, ihr Lieben, das ist nicht nur Blödsinn, das ist satanisch. Das ist, wie ich die Welt, in der wir leben, beurteile. Und alle sagen, oh, wunderbar, wunderbar. Okay, wir müssen weiter eilen. So, ach du meine Güte, ich habe mich wieder festgenagelt. Wir sind gerade bei einem Vers, ihr Lieben, Vers 7. Und mit dem Wort vollendet, ja, mit diesem Wort vollendet, spricht Vers den Plan Gottes an, der sich nun vollzogen hat. Dieser bestimmte Abschnitt des Planes Gottes ist nun zu Ende. Vers 8. Und er wird ausgehen und die Heidenvölker verführen. Ihr Lieben, was gibt es Neues unter der Sonne? Ja, was ist die Absicht des Satans von Anfang an, als er gegen Gott rebelliert hat? Natürlich verführt er. So, es sollte uns nicht wundern, dass selbst nach 1000 Jahren, wo er eingesperrt war in dem Abyss, in dem Abgrund, genau das tut, als was er schon immer gemacht hat, Völker zu verführen. Die an den vier Enden der Erde leben, vier, Plan Gottes, ja, meint den ganzen Plan Gottes, vier Enden der Erde meint die ganze Erde. Den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Überlegt einmal, was hier uns eigentlich gesagt wird. Dass der Satan das tut, wundert uns nicht. Nach 1000 Jahren, er saß dort, ja, in dieser Verdammnis, kommt raus, tut genau dasselbe wie vorher. Er wird nicht rehabilitiert. Dass aber die Menschen, die diese wunderbare Zeit erlebt haben, der 1000 Jahre, sich verführen lassen. Und schaut einmal, wieder der Sand am Meer. Es sind nicht nur einige wenige, es sind viele, die sich verführen lassen werden. Dass die sich verführen lassen, das ist doch etwas Erstaunliches. Wie kann das sein, dass lebend in dieser perfekten Welt die Menschen sich verführen lassen von dem Feind Gottes? Das ist ein sehr aktuelles Thema heute auch, ihr Lieben. In USA meint man, dass wenn man die Waffen einem Menschen wegnimmt, die Gesellschaft besser wird. Ihr Lieben, ich will mich auf das Thema nicht einlassen, aber die Denkweise ist schon verkehrt. Heute sagt man, oh, der Kriminelle ist deshalb kriminell geworden, weil das soziale Umfeld schlecht war. Deshalb ist er schlecht geworden. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Was ist schlecht im Worte Gottes nach? Das Herz des Menschen ist schlecht. So, wenn das nicht verstanden wird, wenn man das nicht erkennt, dass das Herz des Menschen unheilbar ist und dass der Einzige, der das Herz des Menschen heilen kann, Jesus Christus ist, man ist auf dem Holzweg. Man ist immer auf dem Holzweg. So, heute sagt man, ja, lasst uns gemeinsam das soziale Umfeld ändern und dann werden die Menschen schon besser, viel weniger oder weniger Menschen werden in die krimineller werden und so weiter. Und ihr Lieben, ist eine gute Absicht, aber wiederum, ist eine brotlose Kunst. Wenn du einen Menschen, der schlecht in seinem Herzen ist, wenn du ihm gute Bildung gibst, was machen die heute, um das soziale Umfeld zu ändern? Die geben Drogen. Freie Drogen, kannst du haben. Wurde es besser? Nein, ja, machen trotzdem weiter. So, mit der Bildung, ja, wir als Menschen denken, ja, wenn ein Mensch eine bessere Bildung hat, kann es sein, dass er dann nicht in diese kriminelle Welt abweicht. Wenn ein Mensch schlecht ist, er bleibt schlecht, auch mit einer besseren Bildung. Und dann wird er anstatt, sage ich mal, eine Schraube am Auto zu klauen, wenn er gebildet ist, wird er plötzlich das ganze Auto stehlen. Ja? Der Mensch ist und bleibt schlecht, wenn sein Herz nicht regeneriert wird durch Jesus Christus. Ihr Lieben, da ist keine Hoffnung für diese Menschen. Wie viele Kriminelle haben wir, die eigentlich aus guten Familien heute kommen? Und die alles tun, was man sich vorstellen kann. Mord, Diebstahl, Unterschlagung, alles Mögliche. Lass uns aufschlagen, Jeremia 17, Vers 9. Und ich denke, dann werde ich zur Landung ansetzen, auch wenn das nur die Hälfte der Predigt ist. Wir haben den Gog und Magog überhaupt noch nicht angesprochen, das machen wir dann nächstes Mal. Jeremia 17, Vers 9 wird Folgendes gesagt. Und ich lese hier aus einer, ich bin mir nicht sicher, welche Übersetzung das ist. Ich denke, die neue Schlachter-Übersetzung. Es wird gesagt, arglistig ist das Herz des Menschen. Es ist arglistig. Mehr als alles und unheilbar. Oder in manchen Übersetzungen steht geschrieben, verzweifelt böse. Wer kann es ergründen? Ich kann euch sagen, aufwachsen in Russland, in der Sowjetunion damals, und aufwachsend später in Deutschland, sind mir einige Gemeinsamkeiten aufgefallen. Das erste, was mir aufgefallen ist zwischen Sowjetunion und dem kapitalistischen Deutschland, ist das eine Verständnis, dass alles aus Zufall entstanden ist. Da gab es keinen Unterschied in diesem Denken. Zufall, Evolution, das ist das Erste. Das Zweite war, was war das Zweite, was ich jetzt nennen wollte? Meine Gedanken sind hier und da. Es waren viele Dinge, aber das Zweite, das war auch sehr, sehr wichtig. Habe ich jetzt vergessen, ihr Lieben? Ja, ich war bei dem Herzen des Menschen. In Russland wie in Deutschland sagt man, eigentlich ist der Mensch gut. Der Mensch ist gut. Wir müssen ihn bilden, wir müssen ihn füttern, wir müssen die sozialen Umstände ein bisschen besser machen und er wird schon ein anständiger Mensch. Genau. Das Gegenteil, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, nein, der Mensch ist nicht gut. Und deshalb sagt das Wort Gottes, deshalb musst du einen Heiland haben. Ein Heiland, der nicht nur das Drumherum regeneriert, ja, wie du aussiehst, deine Haare, damit die schön geschnitten sind und was weiß ich, damit du keinen Ring mehr in der Nase hast oder im Ohr. Nein, nein, der Heiland regeneriert dich in deinem Herzen. Und ihr Lieben, verstehen wir, warum wir hier eigentlich als Christen noch auf der Welt sind? Wir sehen all diese verkehrte Denkweise, gerade im Zusammenhang der Realität, wir erkennen sie und wir sagen, wenn die Grundlage nicht stimmt, wenn das Fundament nicht stimmt, wie soll das Gebäude stehen? Und dann, ihr Lieben, dann spielt es keine Rolle, ob es Kommunismus ist, Demokratie, was immer, Diktatur, es wird in sich zusammenfallen. Warum? Weil das Grundproblem des Menschen nicht angesprochen wird. Und was ist das Problem? Das ist sein Herz. Und deshalb sind wir hier als Christen. Wir reden mit diesen Leuten, wir machen sie darauf aufmerksam und sagen, die einzige Antwort für dein böses Herz ist was? Jesus Christus. Fertig, das ist, was das Wort sagt. Manchmal fragen wir uns, naja, warum hat Gott uns nicht schon längst abgeholt? Ich bin satt mit dieser Welt. Ich will nichts mehr sehen. Ich will nichts mehr erleben. Ich will von dieser Welt nichts mehr wissen. Warum bin ich noch hier? Genau deshalb. Genau deshalb. Weil es so viele Menschen gibt, die denken, oh, das ist richtig, oh, das ist richtig, oh, das sagen die Wissenschaftler, oh, das sagen die Politiker. Und wir sagen, das ist Blödsinn. Das Wort Gottes, Jesus ist die Antwort. Darum sind wir hier, um den Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und möge Gott uns seine Vollmacht, seine Kraft, seinen Mut geben, mit Menschen genau über diese Dinge zu sprechen und sie aufmerksam zu machen, dass die einzige Antwort nur in Jesus Christus zu haben ist, nicht in einem politischen System. Ihr Lieben, wir wollen beten. Wir wollen uns verneigen zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir lesen dein Wort und wir sind eigentlich nicht erstaunt, sondern wir verstehen. Du verstehst das Leben viel besser als wir, als irgendein Politiker oder Wissenschaftler. Und in deinem Wort zeigst du uns, wie wir zu denken, wie wir zu leben, wie wir zu fühlen haben. Das Problem liegt oft an uns. Wir nehmen das nicht an oder wir wissen das nicht. Vergib uns, Herr Jesus Christus, und hilf uns immer und immer wieder. Erstens, Herr Jesus Christus, deine Nähe zu suchen, deine Nähe zu begehren. Aber auch dein Wort aufzuschlagen, es zu lesen und zu verstehen, das ist das Wort Gottes für uns. Das ist das Wort unseres himmlischen Vaters für uns, damit wir wissen, wie wir zu leben haben und wie wir zu handeln haben. Und gerade heute Morgen, hörend diese Dinge, überlegend diese Dinge, die wir gemeinsam angesprochen haben, Herr Jesus, beten wir darum, dass du uns gebrauchst, um in dieser Welt, die immer dunkler wird, als ein Licht zu fungieren, zu sein oder als Salz. Dafür sind wir hier. Gebrauche du uns und schenk, dass wir den Mut haben, uns von dir gebrauchen zu lassen. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen, wir ehren und erheben dich, Herr Jesus Christus. Wir wollen dich loben, weil du der Herr der Herrlichkeit bist und weil du am Kommen bist für uns. Herr Jesus, komme bald. Anbetung sei dir. Amen.